SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und einen wunderschönen guten Morgen. Das ist die SRF 1 Tagsendung an diesem Sonntag live aus dem Rothaus hier in Frauenfeld. Herzlich willkommen. Schön sind Sie alle hier. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei packenden Lebensgeschichten. Sie sagt von sich, ich bin eine Macherin. Und gemacht hat sie viel. Aus der Thurgauer Primarlehrerin und Miss Ostschweiz ist Programmchefin von Teleclub geworden. 1,82 Meter gross. Stolze Mama von einer 3-jährigen Tochter, der Lin, die übrigens heute Morgen in der ersten Reihe hier sitzt. Daheim ist sie am Griffensee. Einen schönen guten Morgen, Claudia Lesser.
Danke vielmals, dass du da sein.
Und er sagt, Seele ist der Schlüssel von allem. Das zeigt ihm seine Arbeit als Hypnosetherapeut. Ursprünglich ist er Betriebswirtschafter und Personalchef gewesen, am Schluss verantwortlich für 400 Mitarbeiter. Denn mit 40 hat er seinen alten Beruf an den Nagel gehängt und hat sich ganz auf Hypnose spezialisiert. Vater von 3 erwachsenen Kindern aus Herisau mit italienischen Wurzeln. Einen schönen guten Sonntagmorgen, Attilio Muccione. Und wenn wir schon im Kanton Thurgau sind, Claudia Lesser, das Isliken aufgewachsen. Ich bin gerade im Zug hierhin vorbeigefahren, da sind etwa 3 Steinwürfe von Frauenfeld. Aber wenn man ihnen zulässt, hört man überhaupt nicht mehr vom Thurgauer Dialekt. Was ist da passiert?
Ja, das ist leider so. Ich fühle dich die erste 5-6 Jahre bin ich in Zürich in Wallisellen aufgewachsen und dann eigentlich erst so richtig auf die erste Klasse auf Isliken gekommen. Das heisst, mein erster Dialekt ist wirklich in
Zürich-Deutsch
gewesen, genau. Und das muss ich immer den Leuten erklären. Ich habe dann Thurgauer ist schon angefangen, so ein bisschen zu adaptieren, aber schlussendlich ist halt der Zürich-Dialekt der erste gewesen. Und als ich jetzt zurück auf Zürich gegangen bin und angefangen habe, dort zu arbeiten, hat der halt wieder durchgedrückt.
Wie sehen ihr zwei denn eure Wurzeln, wenn ich zu Attilio Muccione überschaue? Klar, da ist der Name. Wo würden Sie sagen, dass Ihre Wurzeln liegen? In Herisau oder ist es das, was von Ihren Eltern gekommen ist?
Es ist sicher beides. Die italienische Mentalität habe ich sicher übernommen. Mhm. Ich bin auch italienisch aufgewachsen. Meine Eltern haben immer italienisch mehr geredet. Aber ich habe natürlich dann sehr schnell zu den Schweizern auch Kontakt gehabt. Und von dem her fühle ich mich als beides.
Ja, also der Herisauer Dialekt, Sie sind der Einzige quasi gewesen daheim, damals, mit Ihren beiden Schwestern, die quasi den Appenzeller Dialekt gepflegt haben.
Genau, genau.
Und Ihre Eltern, wie war das? Also mit der sprachlichen Integration, das ist ja noch eine Generation, Ihr Vater Jahrgang 36, das sind so die Gastarbeiter gewesen, die in die Schweiz gekommen sind. Sind die vor allem wirklich bei dieser italienischen Kultur geblieben?
Die sind leider sehr stark bei der italienischen Kultur geblieben. Weil die sind ja in die Schweiz gekommen, um zu arbeiten und möglichst schnell Geld zu haben, damit sie in Italien ein Haus bauen können oder eine Wohnung übernehmen. Und das war eigentlich ihr Ziel. Und darum haben sie sich eigentlich nie richtig integriert in dem Sinn. Weil sie sind arbeiten gegangen, der Chef hat Italienisch geredet. Mhm. Sie sind heimgekommen, italienische Sender, sind in die Migros gegangen, alles italienisch angeschrieben. Sie haben gerne jeden Zwang gehabt, um Deutsch zu lernen.
Unglaublich.
Und das ist ein bisschen schade.
Sie haben gesagt, leider und schade. Also, hatten Sie das Gefühl, dass es Ihren Eltern etwas gebracht hat, wenn sie schneller oder einfacher noch das Deutsche oder das Schweizerdeutsche sogar gelernt hätten?
Es hat sich wahrscheinlich nicht grundlegend etwas geändert. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, dass ich das Italienisch geschenkt bekommen habe. Mhm. Und von dem her eine zweite Muttersprache, die geschenkt ist.
Wie viel von dieser Italianita haben Sie noch? Also quasi mit Ihren eigenen Kindern haben Sie zum Beispiel Italienisch geschwätzt?
Ja, habe ich auch, damit sie eben die Sprache auch können, gratis quasi übernehmen. Und die italienische Küche, die ist natürlich mein Leibküche, oder? Und ich koche auch sehr gerne, und das sieht man auch ein bisschen mehr an. Aber ich glaube, italienische Küche ist einfach auf der ganzen Welt eine von der besten.
Ja. Was ist Ihr Lieblingsgericht, italienisch?
Da gibt es verschiedene.
Wenn Sie jetzt eins müssen sagen, gerade das erste, wo Was Sie vielleicht als letztes
gekocht Linguine alle Vongole.
Ah, oh. Mit der Vongole. Ja. Ein Raunen geht durch die Menge. Vielleicht bei Ihnen daheim auch, wer immer uns zulässt. Gast heute Claudia Lesser und Adilia Muccione. Wir sind jetzt bei den Wurzeln gewesen, oder? Klar, jetzt haben wir die geografischen Wurzeln zwischen Wallisellen und Islingen. Wo würden Sie die selber bei sich verorten? Die
ja, schon ganz klar im Thurgau. Sicher? Also meine Eltern wohnen ja immer noch da. Ich bin da aufgewachsen. Also halt das, was ich... was mich sehr geprägt hat, also die ganze Schulzeit, da, wo du deine Freunde gemacht hast und immer noch meine Freunde sind, meine beste Freundin wohnt immer noch in Frauenfeld. Lynn ist einmal in der Woche bei den Eltern in Islingen. In meiner Freizeit verbinde ich sehr oft im Thurgau und ich fühle mich da auch zuhause. Ich überlege auch immer mal wieder zurückzukommen. Und von dem her muss ich schon sagen, ist das eigentlich so zentral für mich, wenn es um die Wurzeln geht.
Sie sind Programmchefin vom Bezahl-TV-Anbieter, sage ich jetzt einfach mal, Teleclub. Auf Ihrem Kanal gibt es Kinofilme, es gibt Fernsehserien, viel Live-Sport, Fußball natürlich. Da gibt es, vor einer Woche, haben Sie mal ein bisschen eine unruhigere Zeit gehabt? Auch an einem Wochenende?
Genau, das gibt es immer mal wieder, ja.
Aber normalerweise muss man ja quasi die Kommentatoren nicht mit dem Security-Dienst ausstatten? Also,
nein, also das war jetzt schon sehr extrem gewesen und habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich mache jetzt 20 Jahre Fernsehen und natürlich sehr viel live immer gemacht und immer auch draußen bist und etwas kann passieren, was nicht geplant ist. Aber das, was jetzt da vorgefallen ist am Donnerstagabend vor einer Woche, ist schon sehr außergewöhnlich gewesen.
Für alle die, die es vielleicht schon halber vergessen haben, es hat einen Fall gegeben, wo der Clubpräsident von einem Walliser Fußballclub auf einen Kommentator losgegangen ist, wo sich offenbar provoziert gefühlt hat. Und dann haben Sie das live miterlebt eigentlich daheim? Oder wie ist es Ihnen selber gegangen?
Nein, ich offen gesprochen, ich bin gerade, wir haben noch einen anderen Fall gehabt, ich bin mit meiner Anwältin am Telefon gesessen, abends um 21:30 Uhr, mein Partner ist reingelaufen und hat mir das Handy an und gesagt, du schau mal schnell, was da auf Blick ist. Und dann habe ich eingeschaltet und sehe gerade bei uns im Nachlauf, also es ist eine Studio-Nachproduktion, wie der Rolf Ringer darüber reden tut. Und dann ist dann der normale Fall dann so, dass es dann bei mir losgeht. Also spätestens ab dem bin ich dann eigentlich auch involviert und rede mal sicher mit den Leuten, die auf dem Set sind, mit den Betroffenen selber, wo dem ist es wirklich nicht gut gegangen und geht es jetzt wieder besser, aber zu dem Zeitpunkt hat er wirklich einen Schock und ein Trauma gehabt, genau. Und dann läuft das bei mir eigentlich meistens bis um 12 Uhr oder am Morgen um 1 und am nächsten Tag geht es dann weiter, weil du musst schauen, wie gehst du jetzt mit dieser Situation um. Sehr viele Leute sind mit betroffen gewesen, der Moderator, ein Kommentator ist in die Szene, hat die Szene eingegriffen und das macht auch immer etwas mit den Leuten, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist, mir ist das immer sehr wichtig, dann auch sehr schnell auch näher beim Team zu sein und zu schauen, was wir jetzt machen und wie wir weiter vorgehen.
Das heisst, haben Sie jetzt wirklich Massnahmen müssen ergreifen, dass Sie ein zweites Mal parat wären, dass etwas nicht mehr passiert?
Ja, also wir sind am Sonntag gerade wieder in Sion gewesen und letzten Mittwoch auch. Und das Wichtigste für mich ist dann immer, meine Leute zu schützen und zu schauen, wie können wir mit der Liga vorgehen, dass einfach dass das Studio so geschützt ist, dass auch nicht irgendwelche Fans, die sich jetzt über die Geschichte aufregen, dann auch noch das Gefühl haben, sie müssen irgendwie Bierbecher oder irgendwie andere Sachen schiessen. Das ist für mich immer das Vordergründige. Also das muss mal gewährt sein oder das muss stehen.
Ja. Sonst, Ihr Leben als Programmchefin ist ja, glaube ich, viel ruhiger. Was machen Sie eigentlich den lieben langen Tag, wenn Sie Programmchefin sind von Teleclub?
Im Grundsatz bin ich für alles verantwortlich, was das Programm betrifft. Ja. Also, das heisst, ein Stück wie beim Rechte Einkauf schon involviert, um zu schauen, wie könnte man das Recht auswerten.
Also, was dürfen Sie zeigen bis
jetzt? Genau, ja. wenn wir das kaufen und wenn wir es kaufen, was machen wir für ein Programm daraus? Nachher geht es auch immer gerade die Konzeption. Das heisst, ich überlege mir zuerst mal mit dem Team zusammen, wie gestalten wir das Programm? Also was gibt es für Sendungen? Wie sind die Sendungen besetzt? Wer moderiert? Wer kommentiert? Wie setzen wir schlussendlich nachher auch um auf dem Sender? Sehr viel auch in der Kreation von ganz neuen Formaten. Jetzt im Sommer haben wir gerade einen neuen Sender lanciert, Teleclub Zoom. Das war jetzt auch mein Projekt gewesen, wo ich dann sehr viel auch mitgestalten. Das ist das Schöne. Aber eben, ich habe auch ein relativ grosses Team. Am Schluss hast du auch sehr viel natürlich mit deinen Mitarbeitern zu tun in der Führung.
Sie haben 60 Leute, die Sie führen, oder?
Genau. Also nicht direkt, aber indirekt. Ja, es sind 60 Leute und noch ein paar mehr Freelancer bei mir. Aber das macht sehr Spass, weil ich glaube, das Schönste am Führen ist, dass man Menschen entwickeln kann. Und das hat mich eigentlich schon immer interessiert im Leben.
Der Mensch ganz im Zentrum, auf das kommen wir sicher noch. Jetzt sind wir so ein bisschen am Erörtern, was die beide eigentlich machen in ihrem Leben. Bei der Programmchefin von Teleclub wissen wir jetzt ein bisschen besser. Mhm. Ein bisschen greifbar. Adilio Muccione, wenn man Hypnose hört, dann macht sich der eine oder die andere daheim unterwegs oder wo immer sie uns jetzt gerade zuhören, Gedanken, was heisst jetzt das? Wird man da manipuliert, man weiss nicht, was man macht, man gibt die Kontrolle ab, da sind ja lauter so Unsicherheiten rum, es ist nicht ganz greifbar. Was macht Hypnose? Was ist Hypnose?
Also da muss ich dir recht geben. Die meisten Leute haben schreckt einmal zurück, wenn sie Hypnose hören. Und das kommt sicher von der Show-Hypnose her, weil man dort in der Show eigentlich das Gefühl hat, der Mensch auf dieser Bühne ist ausgeliefert.
Dann macht man es kalt mit einem, oder? Genau, dann macht irgendwie komische Sachen auf der Bühne, die Leute geben Kontrollen ab und machen einen Klon aus sich selber.
Sie geben Kontrollen nicht ab. Auch die Leute auf der Bühne haben einen eigenen Willen. Und die würden nie etwas auf der Bühne machen, was sie sonst auch nicht machen würden.
Okay.
Und es ist natürlich eine spezielle Situation auf der Bühne. Die wissen, ich mache bei einer Show mit, das wird lustig. Und die sind auch bereit, das zu machen. Sonst würde es gerne funktionieren.
Sie haben selber auch schon Show-Hypnose gemacht. Wie kann man eigentlich herausfinden, ich nehme jetzt nicht an, dass jede und jeder da in dem Saal parat wäre und bereit wäre und das Potenzial hätte. Wie findet man das aus als Hypnotiseur, jetzt, wenn man eine Show-Hypnose macht?
Also grundsätzlich gibt es nur 10%, die ganz, ganz tief in die Hypnose gehen, sogenannten Somnambulismus. Und bei der Show hat man meistens 10 Leute auf der Bühne am Anfang und fängt dann mal an und mit der Zeit kristallisiert sich dann raus, wer dann wirklich tief geht. Und am Schluss ist dann vielleicht noch ein oder zwei, wo dann wirklich ganz tief geht.
Und wie weit gehen Sie da? Also eben manchmal hat man das Gefühl, wenn man je nachdem eine Show-Hypnose schon sieht, das ist fast speziell wie Fremdschämen, oder? Da machen Leute irgendwie wirklich... Ja, ja. Es läuft dann so ein bisschen unangenehm durch den Rücken durch ab. Was haben Sie selber so für ethische Maßstäbe?
Also ich mache sicher nicht Sachen, wo der Mensch bloßstellt oder wo Gesundheit könnte gefährden. Okay. Es gibt ja viele, die eben aus Show-Effekt vielleicht jemanden versteifen, auf zwei Stühle tun und dann stehen nochmal 3-4 Leute drauf. Mhm. Und so Sachen mache ich sicher nicht.
Ja.
Wie gesagt, in dem tiefsten Zustand ist wirklich sehr viel möglich. Also man kann zum Beispiel man kann zum Beispiel sagen, der Elvis Presley steht neben dir und die Person sieht den Elvis Presley wirklich. Es ist unglaublich. Und wenn ich es selber nicht machen würde, würde ich es ja auch nicht glauben.
Ja.
Und von meinem Hintergrund bin ich eigentlich ein sehr rationaler Mensch. Und als Buchhalter, wo ich auch gesehen bin, zählen Zahlen und Fakten.
Also wie wird man jetzt von einem Buchhalter zu einem Hypnose-Spezialist? Das heisst, da muss es so ganz greifbare, rationale Aspekte geben, wo einem zu einem Hypnose-Spezialist macht. Was ist das gewesen?
Also im Leben ist eigentlich der Mensch immer wichtig gewesen und anderen Menschen können zu helfen. Ja. Und ich bin dann in eine Situation gekommen, wo ich jemanden kennengelernt habe und die Person hat einen Haufen Komplex gehabt und ich wollte dieser Person unbedingt helfen. Mhm. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert und irgendwann bin ich auf das Thema Hypnose gekommen. Ich habe dann eine Schule gefunden in Deutschland und bei der Beschreibung von dem Seminar ist gestanden, Hypnose kann jeder lernen, es braucht keine Voraussetzungen und am ersten Tag kann man schon hypnotisieren.
Und?
Und so wie ich bin, kritisch, habe ich gesagt, das geht sicher nicht, das ist ja unmöglich. Oder? Ich bin an das Seminar gegangen und hoppla, es hat funktioniert. Und dort ist auch für mich eine neue Welt aufgegangen und die Themen sind für mich interessant geworden, wo ich vorher gar keine Gedanken gemacht habe.
Ein grosses Thema, wo man sich in der Öffentlichkeit schon wahrgenommen hat, Monika Fasnacht hat sie mal mitgenommen in eine Talksendung, die hat aufgehört rauchen mit Ihnen. Ist das so eins der Hauptthemen, dass Leute kommen, weil sie aufhören wollen rauchen?
Rauchen ist sicher ein Hauptthema, wobei eben für mich nicht das Rauchen im Vordergrund steht, sondern was die Ursache ist von dem Rauchen. Und wenn wir dann schauen, kommen verschiedene Themen auf und ich schaue immer alles an von einem Menschen.
Das heisst, Sie sagen während so einer Hypnosesitzung nicht 20 Mal hintereinander, du musst nicht mehr rauchen, du musst nicht mehr rauchen, du musst nicht mehr rauchen, sondern...
Das gibt's natürlich Hypnotiseure, die so arbeiten, die eigentlich nur mit Suggestionen arbeiten und eine Stunde lang eben den Spruch sagen. Und das kann auch wirken, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, aber irgendwann kommt die Ursache wieder vor und dann ist man wieder gleich weit. Und mein Keder ist die Ursache lösen. Das heisst, ich gehe das Leben durch und das Leben fängt eigentlich im Mutterleib schon an. Und wenn ich dich frage, weißt du, was du erlebt hast in der Schwangerschaft von deiner Mutter?
Im Normalfall könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen.
Genau. Genau. Und das Unterbewusstsein hat eben die Fähigkeit, alles aufzunehmen. Jedes Detail von deinem Leben, und das fängt im Bauch von deiner Mutter an. Und die Ursachen dann lösen, das verschafft dann eigentlich den das Lösen von einer Sucht oder die Heilung von einer Krankheit manchmal auch. Und eben, ich sage immer, ich tue nicht heilen, aber ich gehe Blockaden suchen bei Menschen und heile tut der Mensch selber,
okay, indem
also, dass er an die Ursache
kommt. Das ist ja noch ein heikles Thema, wenn man sagt, oder? Genau. Heiler und so, genau. Da wird es bedenklich und da verwerfen schnell die Leute und sagen, oh genau. Gott, okay, was ist Scharlatan und ein Guru oder was auch immer.
Genau.
Okay.
Und man muss auch ehrlich sagen, es gibt natürlich in jedem Bereich Scharlatan. Ob jetzt das im Alternativbereich ist, in Schulmedizin oder ein Rechtsanwalt oder was. In jeder Berufsgattung gibt es Scharlatan. Mhm. Und in dem Bereich ist es natürlich schwierig, weil es ist vieles nicht fassbar. Mhm. Und man kann auch nicht jedes Detail erklären. Unser Hirn ist zu 1% höchstens erforscht. Und es kann kein Mensch erklären, was wirklich alles abgeht im menschlichen Hirn.
Also in einer solchen Hypnosesitzung geht man in eine tiefe Entspannung, wenn ich noch mal schnell zusammenfassen würde.
Jawohl.
Nehmen wir jetzt an, ich wäre ein Raucher und dann geht es eben nicht darum, dass mir suggestiert wird, ich müsse nicht mehr rauchen, sondern es wird genau versucht zu eruieren, wo die Ursache wäre. Und das wäre dann überhaupt nicht mit Rauchen, sondern nicht dann, wenn ich meine erste Zigarette angezündet hätte, sondern wo ich vielleicht irgendwann nicht geliebt worden bin oder mich unsicher gefühlt habe oder so.
Also ich gehe eigentlich zurück in die Situation, wo man es erst mal geraucht hat, ja, und suche das Gefühl.
Okay.
Und bei den meisten Leuten, die anfangen zu rauchen, da geht es eigentlich darum, zum Erwachsensein oder auch dabei zu sein. Und das Gegengefühl von dabei sein ist natürlich alleine ausgeschlossen sein. Und dann gehe ich im Leben suchen, wo ist der Mensch das erste Mal ausgeschlossen worden oder ist er allein okay gewesen.
Ja.
Und das kann natürlich dann eben im Mutterleib anfangen. Und das fängt dann dort an, wenn vielleicht die Mutter das Kind gerne nicht wollen. Es gibt ja viele Frauen, die vielleicht schwanger werden und das Kind im ersten Moment nicht wollen. Und das nimmt eben das Baby schon wahr.
Und das funktioniert?
Das funktioniert. Also eben, wie gesagt, ich bin Oberskeptiker.
Jawohl.
Und wenn ich das selber nicht machen und erleben würde, jeden Tag, ja, dann würde ich selber auch nicht glauben.
Und das funktioniert mit einer Seite? Also man kommt einmal und dann ist es gut?
Ich sage, es hängt immer vom Mensch ab und 80% der Leute kommen wirklich einmal zu mir.
Das habe ich eben schon gehört. 80% genau. Und die anderen 20, die müssen noch ein zweites Mal kommen.
Die müssen ein zweites Mal kommen oder manchmal auch ein drittes Mal. Ja. Und wie gesagt, die Leute haben manchmal auch das Gefühl, sie kommen zu mir und ich drücke den Knopf und ja, dann ist alles erledigt. Mhm. So einfach ist es nicht. Aber wenn man an die Ursache kommt, kann sich sehr, sehr viel ändern und sehr schnell.
Der Zufall will sie, und ich habe das wirklich nicht gewusst, bevor ich Claudia Lesser eingeladen habe in die Sendung, dass durchaus auch Erfahrung gesammelt haben mit der mythischen Sinnhypnose, und zwar in Bezug auf die Geburtsvorbereitung bei ihnen.
Ich finde das jetzt sehr spannend, was du sagst. Ja, mein Partner ist Psychologe und hat auch eine Zusatzausbildung in diesem Bereich noch gemacht. Er arbeitet aber sowieso mit so einer Technik. Und ich habe gesagt, als ich schwanger war, ich hätte wirklich natürlich gebären und ein schönes Erlebnis mitnehmen. Und wir haben eigentlich mit zusammen so die Vorbereitung gemacht, mhm, und auch so, ich nenne es jetzt mal Sessions, so 10 Sessions gemacht, wo ich mir in so einer tiefen Entspannung vorgestellt habe, wie dann die Geburt würde ablaufen. Und ich kann wirklich dazu sagen, es ist exakt so abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eine wunderschöne Geburt gehabt. Ich habe in Frauenfeld geboren. Ich habe immer wieder hier über Gebären kommen, weil man da gute Wassergeburten machen kann. Und es einfach nur auch schön gefunden. Und ich finde das eben auch ganz wichtig, dass das, glaube ich, es dunkelt mich auch wichtig, dass eben die Geburt schön ist für das Kind und für die Mami. Und von dem her für mich ideal. Und ich kann es jedem empfehlen. Also ich habe das jetzt auch ganz positiv erlebt und müssen feststellen, dass das also wirklich wirken tut.
Das heisst, ihr habt euch wie gemeinsam Partner und ihr darauf vorbereitet, wie die Geburt könnte aussehen, was im Körper passiert, wie das Kind auf die Welt kommt. Das war wie eine positive Zielsetzung.
Ja,
die
genau. Okay. Also wir haben das wie miteinander, also Simon, mein Partner, mich wieder gefragt, wie willst du, dass das abläuft und was stellst du dir dann vor? Und ich habe mir das vorgestellt, dass das zu Abend ist, dass es im Wasser ist, dass ich Kerzen habe, dass ich meine Musik mitnehmen kann, mhm, dass das auch nicht schmerzfrei, aber mit sehr wenig Schmerzen passiert, dass Lynn gut hat in dieser Zeit, dass wir das miteinander machen und so gut könnt eigentlich in den zukünftigen Weg dann auch miteinander reinstarten. Und das ist eins zu eins auch dann so gewesen.
Ja, das hat funktioniert.
Und ich hatte tolle Hebammen gehabt. Ich kann nur das sehr empfehlen, hier im Frauenfeld zu gebären. Ich finde es wirklich...
Was freut Frauenfelderinnen und Frauenfelder im Saal?
Ja, es hat immer alles Gefühl, wir müssen auf Zürich da in die Kliniken gebären. Ja. Ich hatte ganz tolle Hebammen gehabt und tolle Betreuung und einen tollen Partner an meiner Seite. Das war auch ganz schön gewesen.
Schön. Wir sind so beim Ursprung vom Leben angelangt. Dann würde ich eigentlich gerne den Ursprung von euren beiden Leben noch ein bisschen genauer anschauen. Wir haben so ein bisschen über die beiden italienischen Eltern von Matilio Muggione, die Eltern von der Claudia Lesser, der Vater Banker und glaube Fitnesstrainer, lange Zeit gewesen. Und die Mutter spezialisiert auf die Arbeit mit Kindern, Spielgruppenleiterin. Was ist das für eine Kindheit gewesen?
Ja, wunderschön. Also ich kann wirklich sagen, ich glaube, ich habe es so gehabt, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Zwei liebevolle Eltern, die mich sehr gefördert haben. Die Mami, die immer da war für mich, wo auch, also beide, die Mami und der Papi, die beide immer gesagt haben, du, es ist im Grundsatz alles möglich, wenn du es willst. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass du Eltern hast, die dir ermöglichen, dass du dir selber kannst zutrauen, dass du entweder im Sport oder im Beruf oder dem, was du immer machen willst, halt das kannst machen und dass du ein gutes Umfeld hast und vor allem ein geliebtes Umfeld. Am Ende vom Tag geht es immer darum, dass man geborgen ist und viel Liebe bekommt und das kann ich so sagen, das habe ich so erlebt. Und ich glaube, das ist irgendwo meine Basis, die ich heute mitnehme und versuche, meiner Tochter weiterzugeben, halt ein Stück weit die Liebe, die bedingungslose Liebe, die ich von meinen Eltern erlebt habe.
Was passiert, wenn man manchmal an Grenzen stößt? Also wenn das Urvertrauen manchmal ein bisschen auf die Probe gestellt wird, hat es so Situationen auch schon gegeben? Das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, ich habe wirklich ein sehr gesundes Urvertrauen. Manchmal so weit, dass ich mir sehr viel, also ich vertraue in erster Linie mal auf mich und ich habe immer das Gefühl, dass es funktioniert. Darum habe ich so viele Sachen immer ausprobiert in meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, irgendwie geht denn da schon. So ein Dauroptimist. Es hat ganz wenige Fälle in meinem Leben gegeben, wo ich das Gefühl nicht hatte. Mhm. Und ich glaube, damit bin ich ein Stück weit gesegnet. Und eigentlich ist auch meine Basis von meinem Tun heutzutage.
Mhm. Attilio Muggione, wir haben so ein bisschen die italienischen Wurzeln schon angeschaut. Eben, die Mutter war Raumpflegerin. Also, früher hat man, glaube ich, Putzfrau gesagt, genau. Oder? Und der Vater war in der Textilbranche. Was heisst das genau? Was hat er gemacht, Serisau?
Also er war Hilfsarbeiter in der Textilfirma. Ja. Und meine Mutter hat ja nach mir noch Zwillinge bekommen. Mhm. Und dann hat sie eigentlich tagsüber hat sie auf uns aufgepasst. Und am Abend ist sie dann putzen gegangen.
Also sind ganz arbeitsame Eltern gewesen. Die haben müssen arbeiten
und kämpfen. Ja, also die haben beide sehr gekämpft. Mhm. Und eben mit dem Ziel, möglichst viel Geld auf die Seite zu bringen, damit sie etwas sich leisten in Italien.
Was ist aus diesem Traum geworden?
Die Wohnung haben sie gekauft, aber irgendwann haben sie dann gemerkt, wo wir dann erwachsen waren, sind, ja, die Kinder, die wollen nicht auf Italien, die werden da bleiben. Mhm. Und dann haben sie sich entschieden, zum da bleiben auch und die Wohnung verkauft. Und in der Zwischenzeit ist meine Mutter verstorben. Aber mein Vater, der geniesst es jetzt, er ist im Winter in der Schweiz und im Sommer in Italien.
Okay, also die beide Seiten quasi von diesen beiden Ländern können aufnehmen. Nachher ist der Weg ins KV gekommen. Warum eigentlich gerade das KV am Anfang?
Also ehrlich gesagt habe ich nicht gewusst, was machen. Und für mich war das KV eine gute Basis, wo man aufbauen kann und dann aus dem etwas entwickeln kann. Und ich bin dann nach der Lehre eigentlich auch gerade im Buchhalter reingerutscht, obwohl ich eigentlich nicht gern Buchhaltung gemacht habe. Das Zahlenflair hatte ich. Aber ich bin dann im Buchhalter reingerutscht und habe dann das auch ein paar Jahre gemacht. Und ich einfach immer wollte mit Menschen zu tun haben. Und dann bin ich wieder in eine Stelle reingerutscht als Buchhalter, wobei ich dort die Stellvertretung vom Personalleiter machen konnte. Und für mich dann das die Chance war, im Personalbereich reinzukommen.
Und das sind alles kantonale Stellen gewesen, oder? So quasi, ist das noch ein Beamte? Ist das ein Beamtenstatus gewesen damals? Also,
Beamtenstatus hat es dort schon nicht mehr gegeben. Jawohl. Aber ich bin beim Kanton Appenzell-Ausserrhoden, die Lehre dort gemacht und habe nach der Lehre in der Gerichtskasse geschafft. Und nachher noch der Ausgleichskasse.
Also ganz nüchterne Jobs.
Ja.
Trocken tönt das auch, oder?
Sehr trocken, außer die Reaktionen der Bürger. Die sind nämlich nicht so trocken gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Vor allem in der Ausgleichskasse bin ich für den Beitragsbezug zuständig.
Oh, das ist hart, ja.
Und da sind jeden Tag über 30 Telefone gekommen. Und jeder, der dann halt nicht so Freude hatte, weil er eine Mahnung bekommen
hat. Also weil zu wenig Geld gekommen ist oder eine Mahnung?
Mahnung bekommen hat. Oh, und ja, das Gesetz sagt einfach, bis den und den müssen die Beiträge gezahlt sein. Mhm. Und wenn es zwei Tage später reinkommt, ist die Mahnung gerechtfertigt und muss durchgezogen werden. Bis zur Betreibung.
Ach, okay. Und wie kommt man eigentlich mit dem um, wenn man auf der anderen Seite sitzt?
Ja, es ist sehr belastend und man macht ja nur seinen Job eigentlich. Aber von der Vernunft her muss man sagen, dort mal, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, hat man die Betreibung müssen einleiten, auch wegen 5 Franken Mahngebühren. Und wenn man da den Aufwand rechnet, völlig blödsinnig. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich kann sehen, dass es geändert ist. Aber in der Privatwirtschaft würde niemand eine Mahngebühr von 5 Franken betreiben bis zum Verlust, weil der Aufwand ist ein x-faches. Und betriebswirtschaftlich gesehen, völlig Blödsinn.
Ja, das ist klar. Ich habe bei euch beiden notiert Zahlenmensch. In den Vorgesprächen sind wir irgendwann mal darauf gekommen, dass ihr beide Zahlenmensch sind. Ich glaube, auch im Fall von der Claudia Lesser. Aber sehr wahrscheinlich erst viel später sind die Zahlen wichtig geworden als Unternehmerin oder als Programmchef.
Ja, also ich glaube, ich habe als Kind schon immer auch gerne gerechnet.
Sicher?
Und auch früh gerechnet.
Und gut gerechnet auch?
Würde ich sagen, ja. Also mein Vater ist da. Ich glaube, er würde das bestätigen. Also ich war immer sehr gut im Rechnen und in der Chemie. Ich habe mir einmal überlegt, Chemie zu studieren.
Sicher?
Mal ganz mal eine kurze Zeit lang. Und nachher habe ich halt angefangen und bin dann irgendwann relativ schnell selbstständig gewesen mit einer eigenen Firma. Und das macht mir heute sehr viel Spass. Also irgendwie das ganze Zahlenwesen im Budget, jetzt, das interessiert mich und ich kann mir einfach Zahlen wesentlich besser merken, wie nehmen. Da muss ich mich immer wahnsinnig anstrengen und mir Eselsbrücken machen.
Also das ist der Attilio Muccione und ich bin der Christian
Zöger. Das habe ich mittlerweile, gut. Überall, wo ich schon einen emotionalen Bezug habe und die Leute kennengelernt habe, ist das dann gut. Ich schaffe es aber auch mit der Eselsbrücke, dann habe ich Namen mir zu merken. Ich kann mir viel besser eure Handynummern merken, wie eure Namen. Was auch immer das über mich aussagt.
Eine Zahl, in dem Fall nehme ich jetzt eine Zahl für, ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, 1,82 Meter gross. Und das ist ja, das ist außergewöhnlich, oder? Man ragt wirklich auch als Frau oder vielleicht sogar schon als Teenager über die anderen aus. Nicht unbedingt nur einfach, oder?
Ja, also ich habe meine Größe in der Teenagerzeit grauenhaft gefunden. Mhm. Also einfach so in der Zeit, wo du ein Mädchen bist, ich habe immer ausgesehen, ich finde, ich habe wie eine Heuschrecke, extrem dünn und dann noch so gross. Und dann bist du da in der Sek und überragst alle Buben. Und zu dieser Zeit hast du am liebsten noch im Turner, ich bin auch Lehrerin, du musst der Größe noch aufstehen. Und wenn du dann die Vorderst, was ich dann gesehen habe, musst du immer zuerst anfangen wählen und so. Also ich habe das ganz schwierig gefunden. Und ich bin eigentlich noch ganz froh, als ich nachher angefangen habe zu modeln, weil das für mich ein ganz wichtiger Schritt war, aus dieser Größe irgendetwas Positives können zu machen. Sonst braucht es ein wahnsinniges gutes Selbstbewusstsein auch, wenn du immer alle überragen tust in einer Zeit, wo du dich eigentlich lieber würdest verstecken. Das ist nicht mit Pubertät, oder, wo du so auf der Selbstsuche bist. Heute ist das komplett anders, aber ist jahrelang für mich schon ein Thema gewesen.
Ist das Modeln gar nicht ein Traum gewesen? Ein Mädchen-Traum? Viele Mädchen haben das Gefühl, ja, sie wären gerne Model. Aber in dem Fall ist es gar nicht so gewesen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe gar nie an dem umstudiert, bis mich mal irgendjemand angesprochen hat und gesagt hat, du bist ja so gross, Mädchen, mit 15, 16. Hast du nicht Lust, anfangen als Model zu arbeiten oder halt in dem Bereich etwas zu machen? Dort habe ich mir das erste Mal angefangen, ernsthaft zu überlegen. Und so hat das dann eigentlich auch angefangen. Nein, ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden, das, was ich nachher auch gemacht habe. Und ich wollte tanzen. Das war noch das zweite Thema gewesen, dass ich in irgendeiner Form mir vorgestellt habe, eine Tanzkarriere wäre auch noch etwas Schönes. Mhm. Aber auch da bin ich eigentlich zu gross gewesen und habe dann auch ein bisschen schnell gewachsen. Das wäre nicht realistisch gewesen, in diesem Bereich etwas können zu machen.
Es ist jetzt gut 20 Jahre seit dem Titel Miss Ostschweiz. Und dann nachher ist es noch bis zur Miss Schweizwahl, ich glaube, 4. Platz gegangen.
Jetzt ist alles verdrängt, ehrlich gesagt.
Eben aus dieser zeitlichen Distanz, wenn man das so ein bisschen vor 2 Jahrzehnten oder knapp anschauen kann. Was war das für eine Phase gewesen? Vom Leben.
Ja, ich glaube, es ist vor allem eben dem geschuldet, dass man als Mädchen, und ich nenne mich Mädchen, ich meine mit 18 bist du eigentlich noch als Mädchen, im Kopf zumindest, wahrscheinlich schon ein bisschen auf der Selbstsuche bist und irgendwo durch ein Stück weit wahrscheinlich auch Bestätigung suchst. Im Nachhinein denke ich heute immer, wie hast du als Frau da können mitmachen können. Aber es ist ein Teil, glaube ich, von meiner Entwicklung gewesen und ganz ein wichtiger Teil, sich nämlich schon mit sich selber auch auseinanderzusetzen und der Wirkung auseinanderzusetzen. Und in dem Sinn habe ich natürlich dann da auch positive Erfahrungen gemacht. Und für mich, das, glaube ich, war das ein guter Einstieg gewesen. Bin durch das natürlich schon auch ins Entertainment reinkommen. Und es hat mir nachher viele Sachen auch ermöglicht. Ich würde es überhaupt nicht verteufeln. Aber ich glaube, wenn du als gemachte Frau, so würde ich mich jetzt nennen, mit 40, die doch auch einiges bewegt hat, zurückschaust, ist es jetzt nicht das, was du sagst, da bin ich jetzt wahnsinnig stolz drauf. Also es ist gut, dass ich das gemacht habe und wichtig war, aber es ist jetzt nicht ein Meilenstein. Ich merke manchmal bei meinem Kopf, dass ich das völlig rauskippe. Sicher. Wenn mir manchmal die Leute sagen, du bist doch mal in Ostschweiz gewesen. Ja, warte mal, ah, ja, ich bin mal in meinem Ostschweiz im 96.
Ja. 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 Und wie haben das die Eltern gesehen damals? Oder wie war das für die Mutter gewesen?
Also ich glaube, ich darf schon sagen, sie hat es nicht so toll gefunden. Ich glaube, meine Eltern allgemein haben am Anfang eher gefunden, es wäre, glaube ich, gut, etwas Seriöses zu machen. Ich meine, eben, was ist so ein Mist mal am Ende vom Tag schon? Aber ich muss auch sagen, sie hat mich trotzdem machen lassen. Also meine Eltern haben mir nie etwas verboten. Ich habe sicher gespürt, dass jetzt nicht das Ding ist, wo sie würde sagen, da musst du jetzt unbedingt mitmachen, sondern schon sehr auch ihre Vorbehalte gehabt haben, wenn da Claudia auf den Laufsteg aufsteht im Bikini und Stück weit da so ein Schauer ist. Also.
Du hast persönlich auf SRF 1 mit der Claudia Lesser, Medienunternehmerin, und dem Attilio Muccione, Hypnosespezialist. Wir haben schon ein bisschen vom Thema Mensch. Personalleiter, oder? Wenn man für 400 Leute verantwortlich ist. Ich nehme an, man kann ja nicht alle die 400 vor Augen haben, aber da kommen ja alle Fragen, alle Sorgen und alle Nöte auf einem zu, wo man dann irgendwie eine Antwort parat haben muss. Oder einfach, man muss Schubladen rausziehen und sagen, so, in dem Fall reagieren wir so und in einem anderen reagieren wir anders. Was hat das geheissen damals, als Personalchef von einer grossen Firma zu arbeiten?
Also eben, als Personalleiter ist man eigentlich zwischen den Mitarbeitern oder Geschäftsführung. Mhm. Und das ist manchmal nicht so einfach gewesen, weil wenn es darauf angekommen ist, entscheidet die Geschäftsführung. Und das sind manchmal nicht so schöne Entscheidungen von dieser Geschäftsführung, die man dann als Personalleiter umsetzen musste. Vor allem, wenn es darum geht, zum Personal abbauen. Mhm. Und ich hatte dort eine Situation mit einer 60-jährigen Frau, wo ich musste sagen, wir müssen abbauen und sie ist bei denen, wo muss gehen. Und die Frau ist mit dieser Firma aufgewachsen, nichts kennt als die Firma. Und da kann man natürlich keine Grund bringen, wieso das jetzt etwas Positives für sie. Also die hat bei mir am Tisch gebrüllt. Mhm. Und das tut einem sehr weh. Weil der Mensch ist für mich immer das Wichtigste in einer Unternehmung. Und in jedem Leitbild steht, der Mensch ist das wichtigste Kapital in einer Unternehmung. Aber es gibt sehr, sehr, sehr wenige Unternehmungen, die wirklich das leben. Mhm. Und darum bin ich eigentlich heute froh, dass ich unabhängig bin und wirklich mich auf den Mensch konzentrieren kann. Und auch keine Grenzen gibt.
Also das heisst, es hat Situationen gegeben, die es dann auch leichter gemacht haben, den Bruch aus dieser Karriere, sage ich jetzt mal, als Personalchef, oder? Eigentlich, man ist auf dem Tägeli einen Schritt nach dem anderen aufwärts, wo dann gesagt hat, ich kann mich von dem lösen und es fällt mir leichter als vielleicht jemand, der so schwierige Entscheidungen nicht durchsetzen musste.
Also es sind nicht nur schwierige Entscheidungen. Es hat natürlich auch schöne Sachen gehabt, vor allem wenn man jemandem einen Job anbieten und die Personen einstellen können. Das sind natürlich sehr, sehr schöne Sachen, die den grössten Teil vom Job ausmachen, zum Glück. Das andere sind sicher Sachen, die vorkommen, aber sind dann wirklich die extrem und die kommen auch nicht alltag vor, zum Glück.
Mit 40 dann, der Entscheid, wirklich auszusteigen, einen Bruch zu vollziehen, wie war das für das Umfeld gewesen?
Das ist sehr schwierig gewesen, vor allem für meine eigene Familie und auch für meine damalige Frau. Es hat wirklich zum Bruch geführt, also wir haben uns getrennt in dieser Zeit. Und es ist für mich sehr schwierig gewesen, weil auch meine Kinder das nicht verstanden haben. Der Papi, der so einen super Job hat, jeden Monat einen schönen Zahltag hat, dann mal etwas macht, wo niemand kennt. Mhm. Und wo ich angefangen habe, ich bin null angefangen. Also null. Das heisst, im ersten Jahr, als ich die Tätigkeit ausgeführt habe, hatte ich Zeiten gehabt, wo ich nicht mal das Geld für einen Kaffee in den Sack hatte. Und aber ich wusste, das, was ich mache, ist das Richtige. Und die Leute, die zu mir gekommen sind, die haben mir so ein positives Feedback gegeben, dass ich gewusst habe, das ist der richtige Weg und das hat mir auch Kraft gegeben, die Zeit durchzustehen.
Also die Überzeugung war so stark, dass sie sogar den Schmerz, sag ich jetzt einmal, den ein Bruch von der Familie kann bringen kann, überbrückt hat.
Ja, es war schwierig gewesen, oder? Aber für mich war das etwas Größeres gewesen, obwohl meine Kinder sehr wichtig sind und auch heute noch sehr wichtig sind.
Wie ist es heute mit den Kindern?
Es ist besser, zum Glück. Und sie sehen, dass ich in dieser Zeit auch Erfolg hatte. Und auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben, auch ein bisschen stolz sind auf mich.
Apropos Zahlenmensch, oder? Im Vorgespräch habe ich herausgefunden, es gibt keinen Tarif beim Attilio Muccioni. Das ist eigentlich völlig konträr am Zahlenmensch. Das heisst, wenn man so eine Hypnose beansprucht, dann gibt es keinen fixen Preis. Dann kann man geben, was man will, oder wie
ist
das?
Das ist richtig so. Es gibt viele Leute, die mit dem ein Problem haben, weil heute ja alles klar definiert ist. Aber mir geht es wirklich darum, es gibt Leute, denen geht es sehr schlecht, auch finanziell sehr schlecht. Und die würden nicht zu mir kommen, wenn ich einen Tarif hätte. Und ich sage immer, für die, die etwas brauchen, um sich daran zu halten, im Internet kann man sich informieren und weiss, was andere verlangen. Aber für mich ist es wirklich mein Grundsatz vom Anfang an, als ich angefangen habe, auch wenn ich dort wirklich froh war um jeden Franken, den ich reinnehmen konnte. Aber das war meine Überzeugung und das ist heute noch meine Überzeugung.
Die ist heute nicht so. Ja. Missbraucht wird das nicht?
Es gibt sicher auf 1000 Leute, die zu mir kommen, einen oder zwei, die das ausnutzen. Aber ich sage immer, wenn ich etwas Positives machen kann, kommt auch etwas Positives zurück. Und von dem her tue ich die anderen, die das schätzen und nicht ausnutzen, nicht bestrafen.
So Brüche im Leben, Claudia Lesser, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat es auch mal eine Scheidung gegeben, oder? Dann wird das irgendwie auch in der Öffentlichkeit, wird der Beziehungsbruch thematisiert. Wie ist das?
Ja, also ich glaube, das ist schon das ist schwierig. Also wenn das ist etwas sehr Emotionales, also wie du es auch erlebt hast. Und das willst du eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Und du willst vor allem auch nicht mit der Öffentlichkeit teilen, was jetzt da für Gründe gegeben hat, wie immer die Gründe sind. Weil es einfach unschön ist, wenn du an der Tankstelle stehst und dich jemand darauf anspricht. Weil es sehr intim ist. Also das finde ich, ich glaube, das ist für viele schwierig, die in der Öffentlichkeit sind. Das ist der Bereich, wo man halt, wie gesagt, der gehört eigentlich nur einem oder zumindest der zweiten Person, die das betrifft und dann noch die Familie.
Aber, und also Lehren daraus so aus dem, was heisst, wie kann man das Privatfeld so schützen, dass man dann eben trotzdem noch so einen inneren Kreis hat, wo man sagt, da kommt jetzt wirklich kein Schweizer Illustrierte und kein Glanz und Gloria oder wie auch immer, kommt bis dahin.
Indem man sehr restriktiv ist in dem, was man macht. Also ich schaue natürlich heute sehr genau aus der Funktion heraus, was muss ich und was muss ich nicht. Und ich spreche es immer mit meiner Familie auch ab. Es ist immer ein Familienentscheid, wenn wir etwas machen. Ich habe jetzt bei mir schon entschieden, dass die Tochter ist ein Teil von mir und ich will dann meine Tochter nicht verstecken. Das ist ja für viele auch ein Thema. Wie geht man dann auch mit den Kindern um? Sieht man die mal in der Öffentlichkeit oder sieht man die nicht? Und ich habe gemerkt, für mich, ich versuche so ein authentischer Mensch zu sein, dass das wirklich komisch ist, wenn du sie nie nicht siehst, weil ich ja sie möglichst überall einbinden will, wo ich auch eine Rolle spiele oder was mir wichtig ist im Leben. Und dann gehört sie dazu und dann sieht man sie natürlich auch. Und sonst tun wir es wirklich einfach gemeinsam entscheiden und versuchen einfach dort wirklich ganz gut und genau anzuschauen, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen.
Die Seele ist der Schlüssel zu allem, am Anfang dieser Sendung gesagt, also quasi einer der Kernsätze. Wie lange ist es gegangen, bis das wie klar geworden ist, das ist ein von meinen Credo?
Also da habe ich relativ schnell herausgefunden, in den Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass da viel mehr rum ist, als wir uns erklären können. Und ich sage, es hat alles eine seelische Ursache. Ob es jetzt eine Krankheit ist, ob es eine Sucht ist, eine Angst ist, ein Verhalten ist, ein Beziehungsproblem ist, es hat alles eine seelische Ursache. Und unsere Schulmedizin ist heute ja sehr entwickelt und sie bringen ja Sachen an, die vor ein paar Jahren unmöglich gewesen sind. Aber der Mensch kommt immer mehr zu kurz. Es wird alles mechanisiert und leider auch wirtschaftlich angegangen und der Mensch kommt viel zu kurz. Und mein Ansatz ist wirklich, ein Mensch in der Seele zu helfen. Und wenn man der Seele hilft, dann hilft man allem.
Das heisst, Medizin in dem Sinne, ihr braucht es, wenn ich es richtig verstanden habe, aber quasi ein Teil vom Heil oder geheilt werden, das wäre der Seelenteil, um den kümmern.
Genau, ja. Und der wird sehr unterschätzt. Aha. Weil ich habe in dieser Zeit, in der ich jetzt das mache, seit 10 Jahren, wirklich Sachen erlebt, die ich 3-mal nachfragen musste, ist das wirklich gelöst? Mhm. Weil Sachen, die medizinisch eigentlich nicht heilbar gesehen sind oder die chronisch gesehen sind und mit der Schulmedizin wirklich nichts gelöst worden ist, die dann wirklich in 1-2 Sitzungen gelöst worden sind. Und wie gesagt, ich bin wirklich kritisch. Mhm. Und ich kann es mir immer selber nicht glauben.
Claudia Lässerlos, sie hat nickt.
Ja, wirklich. Also ich finde das eh so schön. Ja, also das deckt sich sehr mit meiner Grundhaltung. Ich glaube das auch, dass es immer um Ziel geht, bei allem, was man machen tut. Mhm. Und ich finde das auch so schön, dass du keinen Tarif hast, dass du die Leute selber entscheiden lässt. Also, man sieht einfach, ich spüre bei dir sehr, dass es echtes Interesse am Mensch ist. Und es geht heute so oft verloren. Und ich finde das einfach, ja, schön gibt es auch so Menschen.
Wo hat denn so etwas zum Beispiel Platz im Leben von der Claudia Lässer? Ich meine, klar, also das Geschäftsleben, das ist eng getaktet, oder? Da muss man Programmkonzept schreiben und dann muss man Sendungen produzieren. Aber ich habe das Gefühl, da lebt irgendein Teil, der vielleicht gar nicht so in dem täglichen Medienbusiness Platz hat.
Absolut, also mich interessiert das auch. Ich hatte mal wahrscheinlich einen Partner, der Psychologe ist. Das ist natürlich sehr oft das Thema bei uns. Ja. Mich interessiert es aber vor allem auch bei der Menschenentwicklung. Also ich habe es mit so vielen jungen Menschen auch zu tun. Und die können es weiterentwickeln. Das ist eigentlich das Spannendste an meinem Job, halt wirklich zu schauen, wie funktioniert der, was bringt er mit, was fehlt noch, einen idealen Rahmen auch zu schaffen, einen vertrauensvollen Rahmen, einen respektvollen Rahmen zu schaffen, dass sich Menschen auch im Job können entwickeln. Ich glaube, dann passiert sowieso ganz viel mit dem Menschen. Und ich habe auch eine Sendung, eine Talksendung, die persönlich
heisst. Genau, das habe ich ja mega will.
Ich habe auch gesehen, genau. Wir reiten das recht ähnlich vor wie du, wo es mich auch immer sehr interessiert, woher kommt der Mensch, was bringt er mit, was ist quasi da und eigentlich sehr versuche, so ein bisschen in der Coaching-Frage zu stellen, wie so du übrigens ja auch, wo man einfach auch viel näher am Mensch ankommt und sehr viel tiefer auch am Mensch dran ist und das ist, glaube ich, viel spannender, wie einfach, wenn man nur an der Oberfläche bleiben tut.
Also am Anfang von der Berufskarriere war Primarlehrerin. Ist das schon ein Teil gewesen? Also da geht es im Weitesten auch um die Entwicklung vom Menschen, von kleinen Menschen.
Absolut. Also was für mich immer klar war, das bist wahrscheinlich auch von Mami geprägt, dass ich mit Kindern arbeiten oder mit Menschen arbeiten. Und ich habe dann zuerst mal noch versucht, weil meine Mami Krankenschwester, mich mal schnuppern, Hebamme, bin ich halb ohnmächtig geworden, als ich Blut gesehen habe, und gewusst, das ist definitiv nichts. Und habe dann eigentlich Primarlehrerin fokussiert und habe eine Primarlehrerausbildung gemacht, eine kurze Zeit mal unterrichtet und einfach festgestellt, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Ich glaube, auch da ist es halt einfach auch immer entscheidend, schlussendlich dann, wenn man auch in einen Job reinkommt und ich hatte jetzt nicht die idealsten Bedingungen gehabt und habe mich dann entschieden, Kinder zu fördern am Fernsehen und habe bei StarTV das Kinderprogramm angefangen aufzubauen.
Einfach so quasi self-made Fernsehfrau. Also ich habe mir fast, das ist glaube ich um die 2001 genau. Wo das Kinderprogramm bei StarTV entwickelt worden ist. Und also wie wird man Fernsehfrau? Learning by doing.
Learning by doing. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr empfehle, finde ich. Ich persönlich. Ich habe damals eine Anfrage gehabt, ich bin StarTV das Kinderprogramm machen. Und ich habe gefunden, ja gut, Lehrerin bin ich. Also den Bezug zu den Kindern habe ich. Fernsehen habe ich zwar noch nie gemacht, aber so schwer kann das nicht sein. Da kommt, glaube ich, mein Urvertrauen zu tragen.
Das Urvertrauen, genau.
Genau. Ich habe dann einfach mal angefangen. Und vom redaktionellen Aufbereiten bis hin zum Programm kreieren, eigentlich in dieser Zeit. Ich habe sehr viel können machen in diesen 7 Jahren, alles ausprobiert und also wirklich auch dort zu Feuer gefangen. Dort hat es mich einfach, oder was mich am Fernsehen machen sehr interessiert, ist einfach Geschichten zu erzählen, auch da wieder. Halt näher dran zu sein und die Geschichten rauszustellen, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, das ist sehr schön gewesen, gerade am Anfang, weil es halt eben auch Kinder gewesen sind und ich so auf eine leichte Art und Weise reinrutschen in das Fernsehbusiness.
So die ersten Schritte, wenn man gerade bei den ersten Schritt als Lehrerin oder den ersten Schritt als Fernsehfrau, wie war eigentlich der erste Schritt als Hypnosespezialist, Attilio Muccione, damals die allererste Hypnose, der erste Mensch, der angelegen ist?
Ist natürlich sehr aufregend gewesen. Und ja. Als ich aus dem Seminar gekommen bin, ich habe gesagt, ich bin sehr kritisch, dann habe ich gedacht, ja, in dem Seminar haben doch alle mitgemacht. haben das extra gemacht, die wollen ja, dass das funktioniert. Mhm. Und dann bin ich heimgekommen und dann zu meiner Familie, oder? Und dann habe ich den ältesten Sohn gefragt, ja, willst du mal hypnotisiert werden? Und dann sagte ich, ja, aber das geht bei mir sowieso nicht. Dann habe ich es natürlich gemacht und ist nicht gegangen. Weil, wie gesagt, es braucht auch den Willen dazu. Die
Bereitschaft.
Genau. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt frage ich den zweiten Sohn. Angelegt und der war voll in der Hypnose. Und dann haben alle nur noch gross geschaut, die anderen. Und dann sagt der erste Sohn, ja, komm, probier es bei mir nochmal. Ist es gegangen. Und da ist eigentlich Bestätigung gesehen, es funktioniert wirklich.
Ja.
Und das sind meine ersten zwei Hypnosen, die ich dann wirklich außerhalb vom Seminar gemacht habe. Und ja, dann habe ich relativ schnell angefangen, das als Hobby einzusetzen, bis ich dann nach einem Jahr dann das vollberuflich gemacht habe und jetzt die Zero, dass man nichts anderes macht.
Wie merkt man denn eigentlich, wie merkt man als Hypnotiseur, dass jemand wirklich in einer Trance ist oder in einer Hypnose? Also,
das ist eigentlich immer das Schwierigste am Ganzen, dieser Person klarzumachen, dass sie wirklich in einer Hypnose ist. Und es gibt verschiedene Anzeichen, wo man kann sagen, es ist jemand in der Hypnose. Weil die meisten Leute haben ja wirklich das Gefühl, es macht Klick und ich bin weg. Ja. Und das ist man nie. Man ist immer voll da. Der Körper ist entspannt, der Puls und der Blutdruck geht runter, aber das Hirn ist eigentlich aktiver als in einem normalen Zustand. Also es ist vergleichbar wie ein Baby, wo das Hirn auch aktiver ist, weil in dieser Phase als Baby ein Kind sehr, sehr viel muss lernen. Mhm. Und man sieht das zum Beispiel in dem, dass ich Handlimitation mache. Das heisst, die Hand geht während der Hypnose auf, automatisch, ohne den Willen von dieser Person, durch das Unterbewusstsein gesteuert. Das ist eigentlich das erste Zeichen, dass jemand drin ist. Ich tue die Hand dann auch versteifen. Und das ist dann wieder ein Beweis, dass, wenn er die Hand nicht bewegen kann, dass er wirklich in dieser Hypnose
ist. Also sie ist so hart wie Beton dann quasi?
Genau, ja. Die wird dann steif und die Person kann dann die Hand eigentlich nicht bewegen, wenn er schon tief genug drin ist. Und auch, wenn sich die Augen verschliessen, da sieht man eigentlich relativ schnell, ob jemand gerade drin ist oder nicht. Weil die Augen fallen wirklich aus wie ein zu, wie eine Klappe. Und manchmal kann man auch beobachten, dass die Pupille zuerst aufgeht, dann wird es zuerst weiss und dann geht das Auge zu. Also da kann man nicht in dem Sinn...
Das sind körperliche Anzeichen,
genau,
die man nicht
kann... Da kann man nicht
vortäuschen.
Mhm. Und vielfach gibt es dann auch ein Flattern von den Augenlider und das ist dann auch ein Zeichen, dass man in der Hypnose ist. Und ein Effekt von der Hypnose ist auch, dass man eigentlich den Zeitsinn verliert. Und nach einer Hypnose, die bei mir 2 bis 2,5 Stunden geht, frage ich, ja, wie lange ist es gegangen? Und sagen die meisten, ja, eine halbe Stunde, höchstens eine Stunde. Und dann schauen sie auf die Uhr und sind dann baff, dass das wirklich so lange gegangen ist.
Dann wird die Zeit wirklich relativ.
Genau, die Zeit ist wirklich relativ.
Die Zeit war auch relativ in dieser Stunde. Persönlich auf SRF 1, wir haben es über Brüche und Umbrüche gehabt, über Leben, Familie, Hypnose. Ganz zum Schluss persönlich, eben auch bei der Claudia Lesser. Wer sind die nächsten Gäste oder wer ist der nächste Gast in der persönlichen Sendung von der Claudia Lesser? Steht das schon fest?
Ja, wir versuchen meistens habe ich schon sehr weit raus zu planen. Jetzt habe ich gerade Sepp Blatter letzte Woche bei mir.
Sepp Blatter natürlich, wegen Fußball und so.
Genau. Und einer von den nächsten ist Murat Jokin. Ich bleibe noch im Sport und nachher geht es wieder zurück zu den Comedians.
Schön. Wir wünschen viel Erfolg, viel Spass. Bei Matilia Mugioni kann ich nicht fragen, wer als nächstes kommt. Oder? Das ist, da braucht man eine gewisse Vertraulichkeit.
Zwei Behandlungen.
Aber heute Nachmittag schon am Sonntag wieder am Arbeiten.
Genau.
Gut. Freut mich enorm, dass ihr euch Zeit genommen habt und in die Sendung gekommen sind. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Das war es persönlich live aus dem Bürgersaal zu Frauenfeld. Gäste beim Christian Zeugin waren Claudia Lesser, Model und Programmchefin vom Teleclub und Attilio Mugione, Hypnosetherapeut. Technik Stefan Schneider und Hedi Massaudi. Heute in einer Woche lädt dann Dani Forler ein und er unterhält sich mit Florence Develet. Sie ist Pfarrerin und mit dem Erik Sarasin. Er ist Finanzberater. Und wenn Sie bei dem persönlich möchten im Saal sitzen, wo sich die Runde trifft, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen ins Taburettli zu Basel. Nächsten Sonntag am Morgen um 10 Uhr oder sonst hören Sie am Radio All diese persönlichen Sendungen sind aber natürlich immer auch im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.